Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Über kaum eine kirchliche Persönlichkeit der Zeitgeschichte gehen die Meinungen bei der Beurteilung seines Lebenswerks so weit auseinander wie bei Pius dem XII., der am 9. Oktober vor 50 Jahren in Castel Gandolfo gestorben ist. War er ein mutiger Papst, der in der NS-Zeit und während des Zweiten Weltkriegs vielen Juden das Leben rettete, so wie jetzt ein von der jüdischen Stiftung Pave the Way einberufener Historikerkongress in Rom festgestellt hat? Oder war Pius XII. Ein satanischer Feigling, ein genuin schlechter Mensch, wie es der Dramatiker Rolf Hochhut in seinem Stück »Der Stellvertreter« behauptet? Darüber spricht Michael Rack in einem Interview aus dem letzten Jahr mit dem Jesuitenpater Professor Peter Gumpel. Pater Gumpel lehrt Geschichte in Rom und er ist auch der zuständige Untersuchungsrichter im Seligsprechungsverfahren für Pius den XII.
Herr Pater Gumpel, Sie haben Papst Pius XII. Noch persönlich gekannt. Was war das für ein Mensch?
Also ich habe in der Tat wiederholt in Privataudienzen mit Papst Pius XII. Sprechen können. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben sehr viel hohe Persönlichkeiten kennengelernt. Auf diplomatischem Gebiet, Minister, Regierungschefs, Bischöfe, Kardinäle und so weiter. Aber alles in allem kann ich in aller Ehrlichkeit sagen, dass kaum jemand oder überhaupt jemand einen so tiefen Eindruck auf mich gemacht hat, wie gerade Papst Pius XII. Durch sein herzliches, gütiges, einfaches Verhalten und vor allen Dingen, weil man vom ersten Augenblick bis zum Ende immer den Eindruck hatte, du sprichst hier mit einem Priester, der alles im Lichte der Ewigkeit, alles im Lichte Gottes sieht. Ein durchgeistigter Mensch, der eben alles unter pastoraler Rücksicht betrachtete. Er war zudem keineswegs, wie immer wieder behauptet wird, hieratisch, kalt, abweisend und so weiter. Das kann ich absolut nicht bestätigen.
Sie haben in einem Gespräch mit dem Vatikanmagazin gesagt, Sie hätten aus den vatikanischen Akten noch einiges Neue erfahren, vor allem über die Mildtätigkeit dieses Papstes, Dinge, die Ihnen vorher so nicht bekannt waren. Was war das?
Das kann ich über einen Fall nennen, der mir gerade in diesen Tagen wieder aufgefallen ist. Es handelt sich über eine Rettungsaktion Juden gegenüber, die mit einem kleinen, an und für sich untüchtigen Schiff die Donau abgefahren waren und dann verunglückt sind. Sie konnten sich nur noch schwimmend rächen, wurden aber dann von den Deutschen gefangen genommen und auf die griechische Insel Rhodos gebracht, die zum Teil von Italienern und zum Teil von deutschen Truppen besetzt war. Das wurde Pius XII. Mitgeteilt, auch die Befürchtung, dass die Deutschen die Juden nach Deutschland abschieben würden, um da ermordet zu werden. Er hat sich dann mit der italienischen Regierung in Verbindung gesetzt und erreicht, dass sie zunächst einmal in einen sicheren Ort gebracht wurden und schließlich nach Italien überführt wurden, wo sie in dem Lager von Ferramonti zurechtgekommen sind. Und der Papst hat dort laufend Leute hingeschickt, um ihnen Geld zu bringen, Lebensmittel zu bringen, Kleider zu bringen und auf allen möglichen Art und Weise zu helfen. Die Sache war mir ursprünglich nur im Allgemeinen bekannt, aber jetzt, gerade vor wenigen Tagen, ist mir ein längeres Manuskript in die Hände gefallen, in dem von Juden alle diese Tatsachen bestätigt werden. Und so geht es weiter. Je mehr und je länger man sich mit diesen ganzen Akten beschäftigt, desto mehr stößt man auf Tatsachen, die eben die Mildtätigkeit und auch den uneingeschränkten Einsatz des Papstes für die Juden immer mehr deutlich machen.
Sie haben Papst Pius jetzt in ein besonders gutes Licht gestellt, aber wenn man Rolf Hochhut glaubt, er hat dem Spiegel neulich ein Interview gegeben, dann war er ein, Zitat, genuin schlechter Mensch. Das ist ja ein komplett anderes Urteil. Sie haben ja viele Jahre hindurch alle Akten studiert und auch zu allen wichtigen Zeitzeugen Kontakt aufgenommen. Das gehört ja zu Ihrer Aufgabe als Untersuchungsrichter für die Seligsprechung. Gibt es denn irgendjemanden, der die Ansicht Hochhuths teilt? Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass man überhaupt zu so einem Urteil kommen kann?
Ich habe mit hunderten Leuten gesprochen, die Pius XII. Persönlich gekannt haben. Und ich kenne natürlich auch die ganzen Akten für die zahlreichen Prozesse, die für das Seligsprechungsverfahren geführt wurden. Und das waren Zeitzeugen, die zum Teil jahrelang Pius XII. Persönlich gekannt haben. Kein Mensch hat je ein solches Urteil abgegeben wie Herr Hochhuth. Was Herrn Hochhuth betrifft, muss ich sagen, gut, als Mensch und auch mehr als Priester nehme ich natürlich jeden Menschen ernst. Das bedeutet aber nicht, dass ich alles ernst nehme, was irgendjemand so von sich gibt. Und dazu muss ich sagen, Herr Hochhuth verdient keinen Glauben. Es ist ein Machwerk und ich stehe nicht an, dieses Machwerk als eine glatte Charlatanerie zu bezeichnen, denn es beruht überhaupt nicht auf wissenschaftlichen Untersuchungen, sondern ist ein gehässiges Produkt, ideologisch inspiriert, das also wirklich keinerlei Glauben verdient. Es ist interessant in diesem Zusammenhang zu bemerken, wie das Stück Der Stellvertreter zum ersten Mal in England aufgeführt wurde, hat der frühere Gesandte beim Heiligen Stuhl, Sir Martin Darcy, von der englischen Regierung erreicht, dass in dem Programm, das den Leuten ausgefertigt wurde, eine öffentliche Erklärung abgegeben wurde, in dem gesagt wurde, dass was dieser Hochhuth behauptet, geschichtlich und menschlich völlig unhaltbar ist. Das hat die englische Regierung damals schon gemacht. Und dann, was Hochhuth angeht, er ist ja nun dafür bekannt, dass er Leute, die gestorben waren, verleumdet hat. Es geht zum Beispiel in dem Theaterstück von Hochhuth, Die Soldatin, in dem er ganz unverfroren und jeden irgendwelchen Beweis zu bringen, Churchill des Mordes an General Sikorsky beschuldigt. Das hat zu einem Prozess geführt, in dem Hochhuth sehr schlecht weggekommen ist. Ich habe damals die Gerichtsverhandlungen durch die BBC, das wurde öffentlich ausgestrahlt, gehört und weiß, wie der Richter ihn da abgekanzelt hat. Und das Stück wurde dann natürlich nie mehr aufgeführt. Das also über Herrn Hochhuth und dessen Unglaubwürdigkeit.
Trotzdem hat ja dieses Stück von ihm, Der Stellvertreter, das Bild, das die Menschen von Papst Pius XII. Haben, nachhaltig beeinflusst, ja bis zum heutigen Tag. Und in diesem Stück wird Pius XII. Als Verbrecher bezeichnet, weil er angeblich zum Völkermord an den Juden geschwiegen habe. Dazu hat ja jetzt ein früherer hochrangiger Mitarbeiter des rumänischen Geheimdienstes, Mihai Pazepa, zu Protokoll gegeben, Hochhuth sei für dieses Stück vom Geheimdienst KGB mit gefälschtem Material versorgt worden. Und da erinnert man sich, dass ja schon 1992 zwei ehemalige Stasi-Mitarbeiter ähnliche Vorwürfe gegen Hochhuths Propagandastück über Ministerpräsident Filbinger von Baden-Württemberg erhoben haben. Wie plausibel sind denn aus Ihrer Sicht die Angaben, die dieser rumänische Agent Pazepa gemacht hat?
Also zunächst mal über die Tatsache, dass in der Tat das Stück Der Stellvertreter gewisse Teile der öffentlichen Meinung stark beeinflusst hat. Das stimmt. Dazu möchte ich über Ihnen eine Stellungnahme von einem der berühmtesten deutschen Historiker eben kurz vermelden. Es ist ein Kollege, der wiederholt bei mir gewesen ist und der sagte mir eines Tages, wissen Sie, was heute die Lage von uns Historikern angeht, müssen wir sagen, wir studieren, bevor wir etwas in die Öffentlichkeit bringen, studieren wir Sachen jahrelang. Dann fangen wir an zu schreiben, überlegen uns jedes einzelne Wort, um nicht zu viel und nicht zu wenig zu sagen. Dann wird das Buch publiziert und dann, wer liest das? Und dann sagte aber der erste wissenschaftlich völlig unverantwortliche Mensch, er gebraucht den Ausdruck irgendein Idiot, stellt sich vor eine Fernsehkamera, erklärt er den größten Unsinn und das wird ihm dann abgenommen. Denn die Leute lesen heute nicht mehr und sind eben von den Medien stark beeinflusst. Und er schließte dann seine Bemerkung mit der Hinsache, wissen Sie, Herr Kollege, das ist die Tragik von den Historikern heute. Das also zu Ihrer ersten Frage dazu noch, dass natürlich auch sehr viele Leute längst Hochhuth als einen völlig unzuverlässigen Mann abgeschrieben haben. Die zweite Frage bezieht sich auf Mihai Pazepa. Ich kann das, was Pazepa behauptet hat, weder bejahen noch verneinen. Ich habe durch meine wissenschaftlichen Mitarbeiter in Amerika versucht, an diesen Mann ranzukommen, weil ich ihm einige ganz konkrete Fragen vorlegen wollte. Aber nachdem in London ein anderer geflüchteter, früherer Geheimdienstmann aus dem russischen Block ermordet worden ist, ist er jetzt völlig unerreichbar. Er ist Amerikaner geworden. Er wird von den amerikanischen Geheimdiensten bewacht und vermeidet jeden Kontakt mit der Außenwelt. Also das kann ich nicht bestätigen. Allerdings ist es so, dass Paceka schon vor Jahren ein anderes Buch veröffentlicht hat. Das hat im Englischen den Titel Red Horizon, der rote Horizont, in dem er auch, und zwar sehr zu Recht, und das wissen wir, darauf hingewiesen hat, dass von Russland aus eine gezielte Propaganda gegen Pius XII. Gemacht wurde. Ob aber er direkt Hochhut beeinflusst hat, kann ich nicht bestätigen, auch nicht verneinen. Aber eines ist sicher. Ursprünglich hatte ja der junge Bühnendichter Hochhut ein Stück geschrieben, das 7 bis 8 Stunden gedauert hätte. Es wurde dann völlig zurechtgestutzt von einem gewiegten Regisseur, Erwin Piscator. Und zu dessen Hintergrund muss man sagen, dass er in der Nazizeit ja jahrelang in Moskau gelebt hat und natürlich da auch den nötigen Einfluss auf Hochhut in diesem Sinne ausgeübt hat.
Sie haben schon angesprochen, dass die Regierungen des Ostblocks ja Papst Pius XII. Immer wieder angegriffen haben. Und irgendwo haben Sie gesagt, dass Hochhut Stück der Stellvertreter in diesen Ländern jedes Jahr aufgeführt werden musste. Was hatten die Kommunisten, abgesehen vom Grundsätzlichen, so gegen diesen Papst aufgebracht?
Wissen Sie, ich war im 1948 als blutjunger Dozent am Germanicum und habe mitgemacht, was damals bei den Wahlen hier in Italien geschehen ist. Es war damals die allgemeine Befürchtung, dass die Kommunisten die Wahl gewinnen würden. Und dann wäre Italien eine Sowjetrepublik Italien geworden. Dass das nicht geschehen ist, ist einzig und allein dem entscheidenden Einfluss von Papst Pius XII. Zu danken. Und das haben die Kommunisten ihm natürlich nie verziehen. Eine ähnliche Situation hat sich in den 50er Jahren ergeben, wo die Kommunisten versuchten, hier in Rom einen kommunistischen Bürgermeister zu haben. Und das wurde wiederum durch den Einfluss von Pius XII. Verhindert. Und später hat Pius XII. Ja die Kommunisten exkommuniziert, die aktiv versuchten, das Volk zu betrügen. Und das haben sie ihm natürlich nie verziehen. Und es ist von deren Sicht aus natürlich verständlich, dass für sie Pius XII. Ein Todfeind war, den sie mit allen möglichen lästerlichen Beschuldigungen moralisch unmöglich machen wollten.
Bevor Pius XII. Papst wurde, hat er ja in Deutschland gewirkt. Was hat er denn da gemacht und wie war sein Verhältnis zu Deutschland und zu den Deutschen?
Das war ausgezeichnet. Also er wurde 1917 zum Apostolischen Nuntius in Bayern ernannt und dann 1920 zum Apostolischen Nuntius in Deutschland. Das ist in der Zeit der Nachkriegsperiode, wo, wie Sie natürlich wissen, ja eine wirkliche Hungersnot in Deutschland war. Er hat damals alles getan, um den Leuten so viel wie möglich zu helfen. Er hat auch den Gefangenen sehr viel geholfen. Er reiste durch ganz Deutschland, kam dann mit allen möglichen Bevölkerungsgruppen in Kontakt und war sehr beliebt. Ich denke nur an seine großen Reden in den Katholikentagen. Und was er erreicht hat, war vor allem dieses. Sie wissen, dass die Katholiken in Deutschland ja nur ungefähr eine Drittel Minderheit waren. Und wir sind damals sehr weit entfernt von dem heutigen ökumenischen Klima. Und er hat erreicht, dass die Haltung vieler Leute der katholischen Kirche gegenüber sich radikal geändert hat. Ich nenne nur zum Beispiel den damaligen Reichspräsidenten von Hindenburg, der nie zu diplomatischen Empfängen gegangen ist, aber jedes Jahr in der apostolischen Nunziatur seine Aufwartung gemacht hat und bei dem Abschied 1929 von Pacelli aus Deutschland ihm eine Rede gehalten hat, in dem er sagt, Deutschland werde nie vergessen, was der Nunzius Pacelli für Deutschland und die deutsche Bevölkerung in den schwierigsten Zeiten getan hat. Weiter dazu noch, wie er dann Berlin verlassen hat. Und Berlin war nun wirklich keine katholische Stadt. Das waren vielleicht 5 bis 6% Katholiken. Waren Zehntausende, um es mal ganz gering zu sagen, an den Straßen, um dem scheidenden Nunzius zu verabschieden. Also er ist in Deutschland in der damaligen Zeit hoch geachtet gewesen und zwar verdientermaßen.
1939 wurde Eugenio Pacelli dann zum Papst gewählt. einstimmig, wie es heißt. Ganz genau weiß man das ja nicht. Und seine ersten Amtsjahre waren vom Zweiten Weltkrieg und von der massenhaften Ermordung europäischer Juden geprägt. Wie er sich in dieser Zeit verhalten hat, darüber sprechen wir gleich nach der Musik. Über Papst Pius XII. Und sein Verhalten angesichts des Holocaust sprechen wir heute bei Weltkirche aktuell. Aus Rom zugeschaltet ist uns Professor Peter Gumpel, Jesuit und Untersuchungsrichter an der Päpstlichen Kongregation für Heiligsprechungen. Herr Pater Gumpel, nun haben Sie gerade gesagt, der Eugenio Pacelli war sehr beliebt in Deutschland und hat ein sehr gutes Verhältnis zu den Deutschen gehabt. Das hätte ja eigentlich den Nationalsozialisten, die dann an die Macht kamen, gefallen müssen. Wie stand denn Hitler zu Pius XII.?
Sie haben insoweit recht, dass jemand, der die Geschichte kennt als Deutscher, damals Pius XII. Gegenüber sich positiv hätte verhalten sollen. Das gilt aber nicht von den Nationalsozialisten. Die Nationalsozialisten waren ein totalitäres System, die gegen jeden waren, der ihnen nicht völlig untertan war. Und Pius XII. War ihnen eben nicht untertan und hat wiederholt auch ganz deutlich kennen lassen, dass er mit den Ideologien des Nationalsozialismus absolut nicht einverstanden war. Und deswegen wurde er natürlich auch von den Nazis verleumdet und gehasst.
Nun kann man immer wieder lesen, die Kirche und besonders Papst Pius XII. Hätten öffentlich nichts zu den Judenverfolgungen gesagt. Stimmt das denn?
Nein, das stimmt gar nicht. Schon in seiner ersten Enzyklika Summi Pontificatus hat er unter anderem auch aus dem Römerbrief, 10. Kapitel, Vers 12, zitiert, dass für Katholiken kein Unterschied besteht zwischen Juden und Griechen. Das wurde von den Nationalsozialisten so übel genommen, dass die Enzyklik verboten wurde. Und es ist interessant, dass damals alliierte Flugzeuge 88.000 Abdrucke von dieser Enzyklik über Deutschland abgeworfen haben und dass die Hitlerjugend beauftragt war, so viel wie möglich dieser Dokumente zu sammeln und zu vernichten. Also das geht doch schon hervor, dass die Nazis nun nicht gerade über Pius XII. Begeistert waren. Und es geht auch daraus hervor, dass er ja nun nicht gerade geschwiegen hat. Im Jahre 1942 in den berühmten Weihnachtsansprachen, die über den Rundfunk übertragen wurden, sagte unter anderem, die Menschheit schuldige sich, dass es nie mehr vorkommen dürfe, dass Hunderttausende von Leuten nur aufgrund zur Zugehörigkeit einer bestimmten Nation, das bezieht sich auf die Polen, beziehungsweise Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse, und das bezieht sich auf die Juden, ermordet würden oder in eine Situation gebracht würden, in dem sie elend zugrunde gehen würden. Das wurde in der ganzen Welt als eine Kriegsansage gegen den Nationalsozialismus verstanden. Das wurde von den Nazis so verstanden, die im Reichssicherheitshauptort damals verbreiteten. Also hier hat der Papst Stellung genommen gegen alles, für das wir einstehen. Er hat sich hier zum Sprecher der jüdischen Kriegstreiber gemacht und so weiter und so weiter. Andererseits, wenn Sie die Zeitungen und Zeitschriften der Juden aus der damaligen Zeit untersuchen. Es gibt eine große Sammlung von jüdischen Zeitungen und Zeitschriften aus den damaligen Jahren, die aufbewahrt werden in der New York Public Library. Die ist für jedermann zugänglich. Und ich habe einen meiner wissenschaftlichen Mitarbeiter in Amerika, einem gewissen Dimitri Cavallo, beauftragt, das zu untersuchen. Und daraus geht hervor, dass in allen jüdischen Veröffentlichungen aus der damaligen Zeit, sowohl aus England, Irland, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland und so weiter und so fort, immer und immer wieder Pius XII. Darüber gelobt wird, dass er sich so viel für die Juden einsetze. Einer der ersten israelischen Premierminister, Moshe Sharet, kam eigens nach Rom und sagte in einer Besprechung mit Pius XII., es sei eine seiner ersten Aufgaben, Pius XII. Zu danken für alles, was er für Juden getan habe. Golda Meir, die israelische Außenministerin, war damals zufällig in New York und hat bei dem Tod von Pius XII. Im Jahr 9. Februar 1958 erklärt, er müsse gelobt werden für alles, was er für die Juden getan hatte und für seinen unermüdlichen Einsatz und auch für seine Reden. Also mehr als das kann man doch eigentlich nicht erwarten.
Trotz all dem aber, was Sie gesagt haben, wird es von einigen anders gesehen. So hat zum Beispiel der Historiker Hans-Ulrich Wehler gesagt, die Kirche habe ihr, Zitat, gewaltiges moralisches Kapital nicht genügend eingesetzt. Sie hätte noch deutlicher, noch radikaler den Antisemitismus angreifen müssen. Und dann hätte das vielleicht etwas Größeres bewirkt. Was kann man denn über die Wirkung der öffentlichen Aktionen der Kirche während des Dritten Reiches sagen?
Also zunächst einmal zu dem Kollegen Professor Hans-Ulrich Wehler. Hans-Ulrich Wehler ist 1931 geboren. Er war also 2 Jahre alt, wie Hitler zur Macht kam, und ungefähr 14 Jahre alt, als Hitler gestorben ist. Ich bin viel älter. Ich bin 1923 geboren. Als Hitler starb, war ich 22 Jahre alt und habe persönlich also viel mehr aus der damaligen Zeit mitgemacht, als wie Herr Professor Dr. Wehler von sich sagen könnte. Abgesehen davon wurde meine Familie aus politischen Gründen von Hitler schwerstens verfolgt. Mein Großvater wurde ermordet, meine Mutter kam ins Gefängnis, ich wurde 2-mal ins Ausland geschickt, weil man für mein Leben fürchten müsste und so weiter. Wissen Sie, wenn man als Zeitzeuge persönlich und bewusst das alles mitgemacht hat, ist man natürlich nicht gerade geneigt, solchen leichtfertigen Behauptungen zuzustimmen. Und Sie sagen selbst, noch deutlicher und radikaler. Damit ist ja schon angedeutet, dass wirklich etwas deutlich und auch etwas Radikales gesagt wurde. Hierzu ein ganz persönliches Erlebnis. Im Jahre 1942 war ich als Flüchtling in Holland. Ich war 18 Jahre alt, habe aber im Gymnasium 2 Klassen übersprungen, mit höchster Auszeichnung Abitur gemacht, war also mit 18 Jahren schon am Ende meines ersten Universitätsjahres. Ich war am 26. Juli 1942 als katholischer Junge natürlich in die Kirche gegangen und habe da mit eigenen Ohren gehört, wie der damalige Erzbischof von Utrecht einen sehr scharfen Brief gegen die Nationalsozialisten erlassen hat. Die Nationalsozialisten hatten damals Holland ja schon besetzt. Und meine Reaktion war damals zweifach. Erstens einmal Hut ab, dass jemand den Mut hat, so deutlich und klar für die Juden einzutreten als katholischer Bischof. Meine zweite Reaktion war eine andere. Das geht nicht gut aus. Und es ist auch nicht gut ausgegangen. Dann wenige Tage später, genau am 2. August 1942, hielt der zweite Mann der deutschen Besatzungstruppen, Generalkommissar Schmidt, eine Rede, in dem er sagt, gut, die katholische Kirche will den Krieg haben und tritt für die Juden ein. Das ist für uns den Anlass jetzt, die Deportation der Juden zu intensivieren und auch auszudehnen auf katholisch getaufte Juden, die bisher gar nicht auf der Liste standen, deportiert zu werden. Eine der Opfer von dieser Maßnahme war Edith Stein, wie Sie vielleicht wissen. Andere Dinge, die in dieselbe Richtung gehen, der Name Clemens August Graf von Galen, der Bischof von Münster, ist ja allen Leuten heute ein Begriff. Die jüdischen Vorsteher in Münster kamen zu ihm und sagten, Herr Bischof, können Sie nicht einmal eine Predigt zugunsten der Juden halten? Von Galen sagte damals von Herzen gern, auch schon am nächsten Sonntag. Aber eines muss ich Ihnen sagen, ich befürchte, dass das erstens keinen Erfolg haben wird, sondern die Sache noch viel schlimmer wird. Und diese Verantwortung übernehme ich nicht, es sei denn, Sie geben mir ein Dokument, in dem Sie sagen, Sie persönlich treten für diese Folgen ein. Dann kamen die Juden nach ein paar Tagen zurück und ihm sagt, Herr Bischof, wir haben uns das überlegt, Sie haben natürlich völlig recht, um Gottes Willen halten Sie keine solche Predigten. Ein anderes Beispiel aus Polen, von einem der Vorgänger von dem späteren Johannes Paul II. Das handelt sich über den Erzbischof Sapieha. Dem hat Pius XII. In als Macaroni und Wein verpackte Dokumente zugeschickt, mit der Bitte, sie den katholischen Priestern und Bischöfen auszuteilen. Der Erzbischof las das, wurde totenbleich, hat alles ins Feuer geworfen und sagt, um Gottes Willen, wenn wir sowas verbreiten, werden hier in Polen die Köpfe rollen. Eine andere Sache noch in derselben Richtung. Der stellvertretende Hauptankläger bei den Nürnberger Prozessen im Namen der amerikanischen Regierung, selbst Jude, ein gewisser Dr. Kempney, hat erklärt, öffentliche Proteste hätten überhaupt nichts geholfen, sie hätten nur noch die Sache verschlimmert. Das war schließlich ein Mann, der wusste, über was er redete. In jüngster Zeit hat Sir Martin Gilbert ist Jude, ein bekannter Historiker und gilt unter den Juden als die größte Autorität über den Holocaust, über die Shoah und hat wiederholt und jetzt noch jüngstens im vorigen Monat erklärt, Pius XII. Hat hunderttausende Juden gerettet und sein Verhalten war das einzig Richtige, moralisch und politisch. Also wenn Sie mit solchen Argumenten kommen, muss man Herrn Kollege Wähler doch wohl sagen, er müsse sich das vielleicht doch noch einmal überlegen, bevor er mit solchen Behauptungen in die Öffentlichkeit tritt. Es gibt zahlreiche Dokumente von allen Stellen, also sowohl von den Nazis wie auch von jüdischen Quellen und diplomatischen Quellen, die ganz deutlich machen, dass ein allzu deutliches, scharfes, öffentliches Auftreten nur gegenteilige Wirkungen hervorgerufen hätte.
Vielen Dank, Pater Gumpel, bis hierher. Was Pius XII. Nun konkret für die Juden getan hat und was es mit dem Verfahren der Seligsprechung auf sich hat, darüber mehr gleich nach der Musik. Über Papst Pius XII. Und den Völkermord an den Juden sprechen wir heute mit Professor Peter Gumpel, der im Vatikan die Seligsprechung dieses Papstes vorbereitet. Und Pater Gumpel, welche Möglichkeiten hatte denn Pius XII. Überhaupt, um den Juden zu helfen? Und wie hat er diese Möglichkeiten genutzt?
Pius XII. Hatte zwei große Möglichkeiten. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass große öffentliche Proteste nur Negatives hervorgerufen hätten. Er hatte aber die Möglichkeit, eben weil er gerade diese öffentlichen Proteste vermieden hat, hinter den Kulissen sehr viel für die Juden zu tun. Und das wird ja auch sehr weitgehend von den Juden anerkannt. Das konnte auf zweifache Art und Weise geschehen. Zunächst einmal durch die Instruktionen an die Nunziaturen, die damals noch bestanden und vor allem auch von den Nazis besetzten Gebieten bestanden. Und da ist sehr viel geschehen, sowohl in Ungarn wie auch in der Slowakei, auch in Frankreich und so weiter. Das war also das Erste. Anweisungen an seine Diplomaten, auch an die Bischöfe, alles zu tun, um den verfolgten Juden zu helfen, Unterschlupf zu gewähren und so weiter. Zweitens natürlich hat er das auch hier in Rom gemacht. Rom war ja vom September 1943 bis Anfang Juni 1944 in deutscher Hand. Und am 16. Oktober fand hier eine große Razzia statt, bei der 8000 Juden gefangen genommen werden sollten. Das ist aber dadurch misslungen, dass Pius XII. Alle Klöster, alle Kircheninstitutionen angewiesen hat, Juden Zuschlupf zu gewähren und sie dann auch durch alle mögliche Hilfe unterstützt hat, zum Beispiel durch Lebensmittel. Die Juden hatten keine Lebensmittelkarten, hatten also nichts und die Klöster konnten auch nicht für den Unterhalt dieser Juden allein aufkommen. Es wurden also ganze Organisationen ins Leben gerufen, um diesen Leuten Kleider, Lebensmittel und was weiß ich zukommen zu lassen. Und dadurch sind tausende Juden gerettet worden. Und das wird gerade auch von Sir Martin Gilbert ganz deutlich herausgestellt. Er hat diese Untersuchungen gemacht, er ist ein hochwissenschaftlich qualifizierter Mann, auch von den Juden ganz allgemein anerkannt. Aber es ist typisch, dass diese Äußerungen von Sir Martin Gilbert von jüdischen Quellen und auch in den Medien im Allgemeinen eigentlich ein bisschen totgeschwiegen werden. Es war dann unsere Aufgabe, immer wieder darauf hinzuweisen und diesen Herrn zu zitieren, was wir dann auch laufend gemacht haben.
Viele unserer Hörer kennen sich ja in Rom ein bisschen aus von Wallfahrten, von Reisen. In welchen bekannten Häusern des Vatikans sind denn zum Beispiel damals Juden versteckt worden?
Also zum Beispiel bei den Benediktinern in St. Paul, bei unserer Universität der Gregorianer im Bibelinstitut hier in Rom, dann bei den Salesianern und bei zahlreichen Schwesternklöstern. Ich denke nur an die Philippiner, ich denke an so viele andere. Also darüber gibt es zahlreiche Berichte, die glaubwürdig sind. Warum sollten die Leute sowas erfinden? Es gibt zahlreiche Bezeugungen von Juden, die gerettet wurden. Manche sind aufgrund dieser Tatsache katholisch geworden, ob schon alles vermieden wurde, um sie zum Übertritt in die katholische Kirche anzuleiten. Im Gegenteil, es wurde ihnen möglich gemacht, koschere Mahlzeiten zu bereiten, auch ihre jüdischen Feiertage zu feiern. Also es wurde alles getan, um ihnen das Leben in den schwierigen Umständen so tragbar wie möglich zu machen, insoweit das, wie gesagt, damals überhaupt möglich war. Also darüber gibt es eine so reichhaltige Dokumentation, dass das nur durch unwissende oder böswillige Leute in Frage gezogen werden kann.
Der jüdische Diplomat Pinchas Lapid spricht ja von 700.000 bis 850.000 Menschen, Juden, die von Pius XII. Gerettet worden seien. Ist das eine nachvollziehbare Zahl?
Also Pinchas Lapid war ein israelischer Diplomat. der dann hier lange Jahre Generalkonsul von Israel in Mailand war. Persönlich hat er monatelang in den jüdischen Archiven Untersuchungen angestellt und kam dann zu diesen Berechnungen. Ich muss allerdings persönlich sagen, kein Mensch weiß genau, wie viele Juden gerettet sind. Es handelt sich sicher um Hunderttausende. Ob das aber 700.000 oder 850.000 waren, das lässt sich kaum bestätigen, weil eben unter vielen Fällen die Dokumentation fehlt. Aber eines möchte ich darauf hinweisen. In dem bekannten Dokument We Remember, wir erinnern uns, das unter Johannes Paul II. Ausgefertigt wurde, finden Sie eine lange Fußnote über die Tätigkeit von Pius XII. Zugunsten der verfolgten Juden. Und in diesem Dokument wird von Hunderttausenden Juden gesprochen, die von Pius XII. Gerettet wurden. Damals gab es schon Schwierigkeiten dagegen von bestimmten Seiten, aber der Papst hat gesagt, das ist die Wahrheit muss genannt werden, der Text bleibt. Und dasselbe wurde auch später von anderen Leuten bestätigt. Ich sprach ja schon bereits von Sir Martin Gilbert, der auch von Hunderttausenden Juden redet, die von Pius XII. Gerettet werden. Also ich glaube, damit lässt sich die Sache einfach klären. Man müsste mal Gegenbeweise vorbringen. Es wird immer wie das, diese Tatsachen werden verneint. Aber aufgrund von was? Ich habe diese ganzen Akten durchstudieren müssen. Schließlich bin ich jahrelang als Untersuchungsrichter mit diesen Angelegenheiten befasst worden. Ich kenne die Dokumente. Wie kann man das einfach alles verneinen? Das ist unverantwortlich vom wissenschaftlichen Standpunkt aus.
Aber Herr Pater Kumpel, trotz allem, was Sie sagen und all der Zeugnisse von jüdischen Zeitzeugen, die Sie genannt haben, enthält die jüdische Gedenkstätte Yad Vashem eine doch eher negative Charakterisierung des Papstes. So negativ, dass kürzlich der Vatikanbotschafter in Jerusalem, Erzbischof Antonio Franco, seine Teilnahme am jährlichen großen Gedenktag für die Opfer des Holocaust zunächst abgesagt hat. Wie kommt denn das?
Ja, also zunächst einmal sehr viele christliche Besucher von diesen Museen haben schon dagegen protestiert. Auch der Vorgänger von Erzbischof Franco hat dagegen protestiert. Und nun will ich mir eine ganz einfache Frage vorlegen. Was würde ein amerikanischer Diplomat sagen? Was würde ein französischer Diplomat sagen, wenn er zu einer öffentlichen Feier eingeladen würde und in dem Raum, wo diese Feier stattfinden sollte, würde ein Bild, eine Fotografie aufgehängt werden von einem Mann, der in Amerika bzw. in Frankreich hoch geehrt ist? Würde ein solcher Diplomat hingehen oder würde er diese Einladung als eine Unverschämtheit und eine direkte Provokation betrachten? Ich glaube, wenn man die Frage stellt, ist die Antwort bereits gegeben. Aber in Yad Vashem hat man sich das herausgenommen. Der bereits genannte Sir Martin Gilbert ist eigens dahingegangen, weil er nicht glauben wollte, dass die Juden so etwas machen. Er hat aber das bestätigt gefunden und hat dann bei der Direktion schwerstens protestiert. Und eindeutig gesagt, jeder einzelne Satz, der drin steht, ist eine Geschichtsfälschung. Aber die haben nichts gemacht. Allerdings nach dem Protest von Erzbischof Franco hat die Direktion von dem Museum sich bereit erklärt, eine Diskussion zu eröffnen. Und nun wollen wir mal sehen, ob das auch gemacht wird, ob sie den Text dann ändern. Ich war vor wenigen Tagen in einer öffentlichen Versammlung, wo der derzeitige Staatssekretär, Kardinal Bertone, sich auf diese Sachen bezogen hat und gesagt hat, nun wollen wir mal sehen, wie das weitergehen soll. Also einfach die Tatsache, dass in Yad Vashem so etwas geschieht, ist schlimm genug. Und wir wollen mal sehen, ob sie nun wirklich bereit sind, aufgrund besserer historischer Informationen diese Sache zu ändern.
Die katholische Kirche hat ja vor etwa 40 Jahren den Prozess der Seligsprechung von Pius XII. Eingeleitet. Wie verläuft denn so ein Prozess und in welchem Stadium befinden wir uns jetzt? Wann ist mit der Seligsprechung möglicherweise zu rechnen?
Der Prozess verläuft einmal zunächst so, dass in verschiedenen Orten Zeugen unter Eid einvernommen werden. Das wie allen Papstverfahren ist der Hauptprozess hier in Rom. Es wurden aber sogenannte Rogatorialprozesse, also zusätzliche Prozesse gehalten in Genua, in München, in Berlin, in Warschau, in Madrid, in Lissabon, in Montevideo. Dabei wurden zahlreiche Zeugen gehört, die Pius XII. Persönlich gekannt haben und auch wissenschaftlich genügend unterlegt sind, um unter Eid das auszusagen, was sie wirklich wissen. Zudem wurden also Dokumente versammelt, die dann unter meiner Führung von meinen wissenschaftlichen Mitarbeitern, und das betone ich, das ist nicht meine Arbeit allein, es ist die Arbeit von Dutzenden hochwissenschaftlich qualifizierten Wissenschaftlern aus aller Herren Länder, das sind über 3000 Seiten, das wurde dann in vorläufigen Besprechungen, an denen ich teilgenommen habe, in der zuständigen römischen Instanz der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsverfahren diskutiert. Und jetzt vor kurzem, am 8. Mai, hat die letzte und dritte Sitzung auf höchstem Niveau stattgefunden, an dem 13 Kardinäle und Bischöfe teilgenommen haben, die aus 6 verschiedenen Ländern kommen, und zwar aus Italien, Spanien, Portugal, Mexiko, Vereinigten Staaten und Japan. Also eine sehr gemischte Gruppe, und die haben einstimmig sich zugunsten für die Erklärung der heroischen Tugenden, der hervorragenden Tugenden von Pius XII. Ausgesprochen. Das Dekret muss jetzt noch vom Heiligen Vater unterschrieben werden. Das kann nicht in der unmittelbaren Zukunft geschehen, denn solche Dekrete werden nicht einzeln dem Papst vorgelegt, sondern immer nur, wenn 10 oder 12 solche Dekrete vorliegen. Damit werden wir also etwas noch warten müssen. Wenn das Dekret vorliegt, und ich sehe keinerlei Grund, warum der Papst das nicht unterschreiben sollte, er hat sich wiederholt sehr zugunsten von Pius XII. Ausgesprochen, dann müssen wir noch einen Beweis antreten, dass auf die Fürsprache von Pius XII. Ein Wunder geschehen ist. Diese Dokumente haben wir, aber die können wir erst einreichen nach der Unterschrift des Papstes über das sogenannte Tugenddekret. Auf die Frage, wie lange dauert das noch, da kann ich nur antworten, ich bin weder ein Wahrsager noch ein Hellseher, das steht in den Sternen. Ich hoffe aber und bin zuversichtlich, dass das nicht in diesem Jahr, auch nicht im nächsten Jahr geschehen wird, aber dass früher oder später und in absehbarer Zukunft wir die Freude haben werden, Pius XII. Als Seligen und hoffentlich danach dann auch noch als Heiligen verehren zu können.
Das war Weltkirche aktuell, heute mit dem Untersuchungsrichter für die Seligsprechung von Papst Pius XII., Pater Professor Peter Gumpel. Sie können dieses Gespräch wie gewohnt bei Kirche in Not bestellen, und zwar unter Telefon 089 für München und dann 760-7055. Bis nächste Woche. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.